ARD.
Hallo, ich bin Felix Sprung und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Im Ukraine-Krieg gibt es offenbar einen Kurswechsel. Washington erlaubt Kiew demnach in begrenztem Maße US-Waffen gegen Ziele in Russland einzusetzen. Die NATO beendet ihr Großmanöver Steadfast Defender. Und in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen sind 300 Hamas-Kämpfer getötet worden, sagt die israelische Armee. Das sind unsere Themen heute am Freitag, dem 31. Mai um 7.30 Uhr. Unter den NATO-Staaten ist das Thema hoch umstritten. Soll die Ukraine vom Westen gelieferte Waffen auch für Angriffe auf militärische Ziele in Russland nutzen können? Kiew fordert dies seit längerem. Länder wie die USA und Deutschland haben dazu bislang Nein gesagt, weil sie befürchten, dass der Konflikt mit Russland weiter eskaliert und die NATO zur Kriegspartei werden könnte. Doch nun gibt es in Washington offenbar einen Kurswechsel. US-Präsident Biden hat der Ukraine Medienberichten zufolge die Erlaubnis erteilt, amerikanische Waffen unter bestimmten Bedingungen gegen Ziele auf russischem Territorium einzusetzen. Katrin Brandt erklärt, welche Voraussetzungen eingehalten werden müssen.
US-Medien berichten, dass sich Bidens Zustimmung auf einen begrenzten Einsatzbereich bezieht, nämlich auf die Verteidigung der ukrainischen Stadt Kharkiv. Hier dürfen US-amerikanische Waffen künftig für Gegenschläge auf russischem Territorium benutzt werden, heißt es. Dabei sollen ausschließlich Militäranlagen zerstört werden, von denen aus Kharkiv angegriffen wird. Kharkiv ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine und liegt im Nordosten des Landes nahe der russischen Grenze. Weil die Stadt aus Russland heraus mit Raketen und Artillerie angegriffen wird, hatte die ukrainische Regierung um größeren Spielraum beim Einsatz von US-Waffen gebeten. Präsident Biden hatte sich bisher aber geweigert, seine Zustimmung zu geben. Die USA möchten in dem Konflikt nicht Kriegspartei werden und haben deshalb die Bedingung gestellt, dass US-Waffen nur innerhalb der Ukraine eingesetzt werden. Am Mittwoch dann hatte Außenminister Antony Blinken Andeutungen gemacht, wonach eine Ausnahme möglich sein könnte. Die US-Regierung habe ihre Unterstützung für die Ukraine immer den sich verändernden Umständen angepasst, sagte Blinken in Europa. Das werde sie auch in Zukunft tun.
Ob die Ukraine westliche Waffen auch für Angriffe auf Ziele in Russland nutzen können sollte, wird derzeit auch hier in Deutschland kontrovers diskutiert. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat sich dazu in Interviews weiterhin ausweichend geäußert. Gestern hat der SPD-Politiker ja die südukrainische Stadt Odessa besucht. Stefan Schlag hat unsere Ukraine-Korrespondentin Andrea Bär gefragt, ob Pistorius da mehr zu dem Thema gesagt hat.
Also er hat eigentlich auf der Pressekonferenz, die es vorher gab, zusammen mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Umerov auch nicht mehr gesagt. Er hat einfach gesagt, das Völkerrecht erlaubt den Einsatz von Waffen, aber eben bilaterale Vereinbarungen wären nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Er würde nichts davon halten, rote Linien offen zu legen und so weiter. Er hat im Prinzip aber dann noch gesagt, Deutschland habe zumindest bisher keine Systeme geliefert, bei denen dies alles von besonderer Relevanz sei. Allerdings ist er da nicht auf die Patriot-Systeme eingegangen, die Deutschland ja an die Ukraine geliefert hat und auch weitere liefern will. Und diese könnten ja durchaus Ziele in Russland treffen, zum Beispiel Flugzeuge, die von Russland aus Gleitbomben abfeuern über eine Distanz von bis zu 70 Kilometern, zum Beispiel auf Kharkiv. Also dazu hat er dann nichts gesagt. Und Rustem Umerov, der Verteidigungsminister, wurde natürlich auch nochmal gefragt und hat gesagt, wir werden begrenzt. Er hat sinngemäß gesagt, das halten wir schon lange nicht für richtig und das ist leider keine Frage an mich.
Pistorius hat aber auch weitere Hilfe zugesagt. Wie konkret ist er da geworden?
Ja, ziemlich konkret. 500 Millionen Euro weitere Waffenhilfe, Materiallieferungen hat er angekündigt. Das würde zum Teil auch schon bald anlaufen. Da sind wichtige Sachen dabei, muss man schon sagen. Also zum Beispiel Raketen für Flugabwehrsysteme vom Typ Iris-T SLM, dann SLS-Flugkörper mit kürzerer Reichweite, Drohnen zur Aufklärung, gerade zum Beispiel hier über dem Schwarzen Meer ist das ja auch wichtig. Dann Ersatzteile für Artilleriesysteme oder Motoren für Kampfpanzer. oder Handwaffen, Munition. Und dann hat er noch gesagt, ab dem Jahr 25 würden auch nochmal 18 Radhaubitzen angefangen auszuliefern. Und es würde auch in diversen Bereichen noch eine Ausbildung geben für ukrainische Soldaten. Das hören wir übrigens hier immer auch vor Ort von den Soldaten, dass sie die Ausbildung wollen. Zum Beispiel natürlich am liebsten an modernen Flugabwehrsystemen.
Mehr als 90.000 Soldatinnen und Soldaten, rund 50 Kriegsschiffe und 1.100 Gefechtsfahrzeuge. Es ist das größte NATO-Manöver seit den 1980er Jahren gewesen. Trainiert wurde bei der Übung Steadfast Defender insbesondere Landstreitkräfte an die NATO-Ostflanke zu verlegen, vom Polarkreis bis in die rumänischen Karpaten, für den angenommenen Fall, dass Russland ein NATO-Land angreifen würde. Nach rund 4 Monaten wird das Manöver heute beendet. Wir blicken in den Nahen Osten. Die israelischen Streitkräfte haben seit dem Beginn ihrer Militäroffensive in Rafah im südlichen Gazastreifen nach eigenen Angaben etwa 300 Kämpfer der islamistischen Hamas getötet. Ein Sprecher teilte mit, außerdem habe man Waffen, Sprengstoff und Tunnelschächte der Terrororganisation gefunden. In Rafah hatten seit Beginn des Krieges Hunderttausende palästinensische Zivilisten Zuflucht gesucht. Israel will ja trotz internationaler Kritik an diesem Militäreinsatz festhalten. Und Experten erwarten, dass die Kämpfe im Gazastreifen sogar noch intensiver werden könnten. Ministerpräsident Netanyahu hat sein Vorgehen jetzt im französischen Fernsehen erklärt und verteidigt. Stephanie Markert fasst das Interview zusammen.
Charmoffensive nach 10 Minuten. Netanyahu wechselt ins Französische.
Notre victoire, c'est votre victoire.
Unser Sieg ist euer Sieg. Unser Sieg ist der Sieg Israels gegen den Antisemitismus. Es ist der Sieg der jüdisch-christlichen Zivilisation gegen die Barbarei. Es ist der Sieg Frankreichs. Israel sei ein Bollwerk gegen den Terror, der eigentlich auf den Westen ziele. Wollen Sie einen Terrorstaat in der Pariser Banlieue? Fragt er die Zuschauer des TV-Senders LCI direkt und erinnert sie an den schlimmsten Anschlag auf französischem Boden, an die 130 Toten im Pariser Bataclan. Zudem, wer auf Israel zeige, der schüre nur den Antisemitismus. Der Moderator kontert, wer das Geschehen in Gaza kritisch betrachte, sei noch lange kein Antisemit. Was sei mit den zivilen Opfern dort? Man warne vor, die Hamas aber benutze die Bevölkerung als Schutzschild. Die Schuld liege also dort. Im Übrigen käme auf jeden getöteten Kämpfer, so Netanyahu, leider ein toter Zivilist, aber für einen modernen Stadtkrieg sei das die niedrigste Rate. Eine internationale Mission für Gaza? Für die Verwaltung gern, militärisch nicht. Frieden? Sei möglich. Das Ende des Kriegs kann sofort erreicht werden, wenn die Hamas die Waffen niederlegt und die Geiseln befreit. Dann können wir das in 5 Minuten beenden. Aber das tun sie nicht. Durch militärischen Druck haben wir die Hälfte der Geiseln befreien können. Nicht einfach bei dem 500 Kilometer Tunnelnetz, das ist länger als das der Pariser Metro. Die Hamas-Monster haben ja auch 42 Franzosen getötet. Ich will den Albtraum der Geiseln beenden. Das geht Hand in Hand mit unserem anderen Ziel, die Hamas zu zerstören. Die Terroristen, nicht die Bevölkerung. Wir wollen eine andere Zukunft für Gaza. Von dort darf keine Bedrohung für Israel ausgehen. Schon nach Ankündigung des Sendetermins hatten sich in Paris Tausende in Sichtweite des Medienzentrums versammelt. Israel Mörder, Macron Komplize, riefen sie. Dabei hat Frankreichs Präsident wiederholt deutliche Worte gegenüber Israel gefunden, einen Waffenstillstand gefordert und bestätigt, die Anerkennung eines Palästinenserstaates sei für sein Land kein Tabu, aber nicht mitten in der Emotion.
Il n'y a pas de tabou pour la France et je suis totalement prêt à reconnaître un État palestinien. Je ne ferai pas une reconnaissance d'émotion, si je puis dire.
In Frankreich lebt sowohl die größte jüdische als auch die größte muslimische Gemeinschaft Europas. Hier könnten die Emotionen nach dem Interview Netanyahus hochschlagen. Innenminister Darmanin hatte schon vor der Sendung angesichts der globalen Lage verkündet, den Schutz jüdischer Einrichtungen noch einmal zu verstärken.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.